Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
August. Geschichten aus dem Untergrund. Du bist einen Millimeter groß und fällst in einen senkrechten Wurmgang. Während du durch die Erdschichten nach unten trudelst, verändern sich die Farben um dich herum von braun zu schwarz zu einem helleren Grau. In einem Teelöffel voll gesunder Erde gibt es mehr Mikroben als Menschen auf unserem Planeten. Dann krümmt sich der Gang, wird waagerecht und du landest mit einem Klatsch auf dem klebrigen, feuchten Wurmkot, der die Wände des Ganges überzieht. Die Luft ist feucht und angenehm kühl. Du stehst bis zu den Knien im Wasser und merkst, dass dich etwas an den Beinen kitzelt. Die rotierenden Bestandteile des Mundes eines Rädertierchens von der Größe einer Maus untersuchen gerade, ob man deine Hosenbeine wohl verspeisen könnte. Große, dunkle Wasserspiegel wölben sich aus den Löchern in den kleinen Seitengängen. Das Wasser, durch die Spannung an der Oberfläche gehalten, sieht aus wie riesige, in die Wände eingelassene schwarze Perlen. Im Dunkeln kann man den Regenwurm erkennen, der den Gang mit seinem aufgedunsenen Körper von der Größe eines Blauwals versperrt. Aus einem der Seitengänge schaut eine Hornmilbe, groß wie ein Mammut, hervor. Mit ihren 8 Beinen und klauenartigen Mundwerkzeugen macht sie sich über eine der Pilzhyphen her, die sich wie dicke Abflussrohre über die Wände hinweg erstrecken. In einem der gewölbten Wasserspiegel siehst du einen gläsernen, schimmernden Fadenwurm, so groß wie eine Riesenschlange. Er schlenkert seinen Mund mit dem Kopflappen, einem Kranz von Straußenfedern ähnlich, auf der Suche nach Bakterien hin und her. Der segmentierte Körper eines Springschwanzes, so groß wie ein Labrador, knallt gegen eine Wand, sodass die murmelgroßen Bakterien dort nur so herunterpurzeln. Ich stand zur Hälfte in einer Hecke und stocherte mit meinem Spaten in einer Mulde vor mir, die vorläufig erst die Größe eines halben Basketballs hatte. Ich hatte länger als erwartet gebraucht, um sie auszuheben. Der Fußweg zur U-Bahn-Station verlief ein paar Meter entfernt vor mir und ich wartete schon auf die Passanten, die auf mich zukommen und fragen würden, was ich denn hier triebe. Die Hecke stand auf einem kleinen, viereckigen Flecken Erde, der von allen Seiten durch Asphalt abgegrenzt war. Der Bus donnerte 10, 20 Meter entfernt von mir über die Umgehungsstraße und der Lärm wurde durch die hohen Ziegelsteinhäuser, die den offenen Platz umgrenzten, auf dem ich stand, nur noch verstärkt. Einige verwelkte Löwenzahnblätter lugten traurig aus dem Schatten unter der Hecke hervor. 2 neue, weiße Slips lagen auf dem Asphalt, ein anderer bereits unten in der Kuhle. Ich hatte schon viele seltsame Sachen gepflanzt, doch das hier übertraf das Allermeiste. Es war kühl an diesem Morgen im August. Nebel lag über der Stadt. Ich war schon eine ganze Weile draußen gewesen. Bevor ich zu der Hecke hier im Stadtzentrum gekommen war, hatte ich ein ähnliches Loch in einem Laubwald unmittelbar östlich der Stadt gebuddelt. Deshalb hatte ich zuvor die U-Bahn in einen Vorort genommen und mich mit dem Spaten in der Hand gegen den Stoßverkehr und gegen das Gedränge auf dem Bahnsteig zu einem Waldstück mit Grauerlen und Birken hochgearbeitet. Zwischen den weißen Birkenstämmen hatte ich 3 Löcher in den Boden gegraben und jeweils einen Slip hineingelegt. Die Erde im Wald war dunkel und klebrig gewesen und kleine Kugeln von Erdreich hingen in der verknoteten Schicht der Graswurzeln. Die Erde, in der ich grub, war hart, zerbröckelte zwischen meinen Händen und wurde zu Sand. Im Wald fand ich 2-3 Regenwürmer pro Spatenstich und die Erde hatte einen frischen Geruch. Im Erdreich unter der Hecke jedoch konnte ich weder Würmer noch anderes Leben erkennen. Leben beginnt im Erdreich, sagt man so schön, doch das hier neben dem Loch schien kein Leben hervorzubringen. Ich betrachtete das Loch im Boden und begann dann noch eines auszuheben, denn alle 3 Slips sollten in die Erde. Aber wie ich mich auch so abmühte, dachte ich, dass man diese sandige Masse, in der ich herumstocherte, wohl kaum als Erde bezeichnen könnte. Der Begriff Erde fasst so viel und kann alles meinen. Angefangen von der Handvoll Erde, die man über eine frische Saat streut, bis hin zur Erdkugel, auf der wir leben. Erde war etwas, was ich in großen Säcken kaufte und in die Töpfe für meine Zimmerpflanzen oder in die Beeteinfassung im Hinterhof schaufelte. Eine luftige, schwarze Masse, die kaum nach etwas roch. Ab und an wurde die Erde schlecht. Fliegen oder weißer Belag tauchten dann in den Töpfen auf und ich entsorgte sie im Abfall, kaufte neue. Ich hatte keinen Schimmer, wie sich diese kranke Erde wieder hätte erholen können. Erde und Mutter Erde haben etwas miteinander zu tun, das wusste ich. Doch der Begriff Mutter Erde klingt nach Feuchtigkeit und ist mit schwarz gekleideten Totengräbern und dem Gang oder besser gesagt dem Ableben der Geschlechter verbunden. Mutter Erde ist auch so etwas wie Humus, aber was war das nochmal? Dieses sandige Material, das unter meinem Spaten knirschte, war jedenfalls keine Mutter Erde und auch etwas ganz anderes als die Erde in den Säcken der Gartencenter. Irgendetwas sagte mir, dass es für meine Blumentöpfe ungeeignet wäre. Tomaten würden darin nicht gut wachsen können. Aber wenn das keine Erde war, was war es dann? Sand? Dreck? Mir fehlten die Worte dafür. Ich fand keine Formulierung, fand nichts, was passte. Die vorbeieilenden Leute mit ihren Yogamatten und Laptoptaschen unter dem Arm warfen mir lange Blicke zu. Hatten sie noch nie einen ganz normalen Stadtbewohner in der Erde buddeln sehen? Vielleicht nicht. Ich selbst hatte noch nie jemanden gesehen, der sich für das Erdreich in der Stadt interessiert hatte, ausgenommen Kinder. Kinder wissen immer, was sich unter ihnen befindet. Ich hatte beobachtet, wie Kinder Steine hochgehoben und sich schaudernd gefreut hatten, wenn sie etwas davonhuschen sahen. Kinder wollen auch begraben. Tote Vögel und Haustiere werden mit der großen, undefinierbaren Ernsthaftigkeit, wie man sie nur in der Kindheit verspürt, in der Erde versenkt. Ich interessiere mich schon lange für Pflanzen, aber eigentlich nur für den Teil, der über der Oberfläche wächst. Wie ich mich da so auf meinen Spaten gestützt ausruhte, dachte ich daran, wie wenig pures Erdreich ich doch um mich herum in der Stadt, in der ich nun lebe, sehen konnte. In den Straßen ist die Erde unter Asphalt und Straßenpflaster verschwunden, in den Parks unter kurz gemähtem Rasen. Es war schon lange her, dass ich etwas vergraben oder Steine umgedreht hatte, um nachzuschauen, was es unter ihnen zu finden gab. Ich glaube, als 3-Jährige wusste ich mehr über Erde und das darin befindliche Leben, ihren Geschmack und Geruch als heute. Ich legte einen der Slips in das Loch, das der Saum etwa 5 Zentimeter unterhalb der Oberfläche parallel zum Boden lag und schaufelte erdreich über den weißen Baumwollstoff. Auch wenn ich die Slips bei H&M im Angebot gekauft hatte, war es schon so etwas wie eine rituelle Handlung, als der weiße Stoff dort unten in der Dunkelheit verschwand. Der Sound des Komposts. Ab und zu entdeckt man auf einer Karte, die man glaubt in- und auswendig zu kennen, einen weißen Fleck. Ich selbst hatte einen solchen Fleck mitten auf meiner mentalen Karte über mein Wissen entdeckt. Um zu erklären, was ich meine, muss ich kurz zurück in meinen Hinterhof. In einer Ecke dort, zur Hälfte in eine Hecke gedrückt, steht eine hohe grüne Tonne versteckt. In der Mitte hat sie den größten Durchmesser und obendrauf ist ein Deckel, ein gebrauchter Thermokomposter, den ich ein paar Monate zuvor geerbt hatte. Nun war ich gezwungen, Interesse dafür aufzubringen, wie die Essensreste in meinem Eimer unter der Spüle zu Muttererde werden. Das Kompostieren war gar nicht so leicht, wie ich vorher gedacht hatte. Wenn es gelingt, dann ist da ein dampfendes Loch, in das ich eimerweise Kartoffelschalen und altes Brot werfen kann, ohne dass es aufgefüllt wird. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn ich, nachdem ich am Tag zuvor einen Eimer mit Essensresten hineingekippt hatte, den Komposter öffne. Mehrere hundert Kilo Essensabfälle können, wenn es denn gut läuft, zu einer kleinen Schubkarre Komposterde werden. Die ist dann genauso schwarz wie die aus den Gartencentern, wobei meine Komposterde aber im Gegensatz zu der beinahe geruchlosen und homogenen Erde aus den Plastiksäcken säuerlich frisch riecht und die fetten Erdklumpen sich in den Händen weich wie Knete anfühlen. Wenn ich sie dann über mein Gemüse im Hinterhof verteile, kann ich nach nur ein paar Tagen schon sehen, wie der Kohl vor Gesundheit förmlich nur so strotzt. Wenn sich das Gleichgewicht von feuchtem, trockenem Kohlenstoff und Stickstoff auf unerklärliche Weise verändert und das Kräfteverhältnis unter den Mikroorganismen gestört wird, wird aus der effektiven Zersetzungsmaschinerie innerhalb nur weniger Tage ein stinkender Sumpf voller Fliegenlarven. Man kann ihn gewissenhaft befüllt, regelmäßig Kompost, Streu und Essensabfälle hineingetan haben und trotzdem beginnt er nach Kotze oder Mist zu riechen. Deshalb verstecke ich ihn vor den Nachbarn. Es ist mühsam, diese Brühe dann wieder aufzupäppeln. Deshalb liebe ich meinen Kompost, wenn er pflegeleicht im Gleichgewicht ist. Wenn der Kompost fröhlich vor sich hindampft, wenn ich den Deckel abnehme und die Zwiebelschalen von gestern nicht mehr als solche zu erkennen sind, bin ich guter Laune. So, als ob jemand auf meiner Seite wäre und etwas für mich arbeite. Und auch das Gegenteil ist der Fall, wenn es mit dem Kompost nicht funktioniert. Dann überfällt mich eine gewisse Unruhe. Das ist irgendwie frustrierend und ähnelt ein wenig dem, was ich in einem Verkehrsstau verspüre. Ich habe gelernt, dass zu viel Salz im Kompost dem Zersetzungsprozess schadet. Auch Schalen von gespritzten Bananen sollten nicht in den Kompost. Den Komposter mit Chlor auszuspülen ist ebenfalls keine so gute Idee. Doch alles andere, was beim Kompostieren so vor sich geht, ist mir ein Rätsel. Er zersetzt die Eierschalen und Brotreste und kreiert die schwarze, säuerlich duftende Masse. Und was passiert weiter, nachdem man den Kompost über seine Beete gestreut hat? Welche Verbindung besteht eigentlich zwischen Kompost und Mutterboden? Je länger ich darüber nachdachte, desto weniger verstand ich. Ich begann ab da auf den Weg vom Bus zur U-Bahn nach Regenwürmern zu suchen. Flecken mit Erde lugten, wenn auch unter Asphalt und Beton verborgen, auf Kreisverkehrsinseln und am Rande von Rasenflächen hervor. Die Bäume in den Straßen standen auf ihren jeweiligen viereckigen Stücken nackter Erde. An all diesen Orten war die Erde jeweils charakteristisch anders. An einigen Stellen war sie schwarz und weich, an anderen wiederum sandig und grau. An einigen Stellen wuchsen in ihr Pflanzen, an anderen gar nichts. An einigen Stellen steckten Zigarettenkippen, Glasscherben und andere Fremdkörper in der Erde. Ich begann in der Erde zu buddeln und sie mit der Lupe zu betrachten. Doch auch mit 20-facher Vergrößerung entdeckte ich lediglich braune und weiße Sandkörnchen und vielleicht noch etwas an schwarzer Masse. War diese Erde fruchtbar? Können in ihr Pflanzen wachsen? Und woher stammte sie eigentlich? Ich hatte mein halbes Leben in der Stadt gewohnt, ohne über das Erdreich, auf dem ich stand und über das ich hinweglief, nachgedacht zu haben. Und genau deshalb streute ich an jenem Augustmorgen Erde über den letzten Baumwollslip, drückte sie fest und markierte die Stelle, wo ich den Slip eingebuddelt hatte, mit einem Eisstiel. Rein theoretisch wusste ich schon etwas über Erde. Ich wusste, dass gesunde Erde von fundamentaler Bedeutung ist. Erde ist für das Leben und Wohlergehen von uns Menschen so elementar, dass der Kollaps einer Reihe von Zivilisationen, zum Beispiel der Wikingerkolonie auf Grönland, mit dem Kollabieren der Erde in Zusammenhang gebracht wird. Die Erde nimmt Regen auf und hindert zerstörerische Überschwemmungen. Wie ein Schwamm saugt sie Wasser in sich auf und lagert es, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Und die Erde zersetzt das, was zersetzt werden muss. Die Leute, die auf Friedhöfen mit begrenzten Erweiterungsmöglichkeiten arbeiten, wie in einer Stadt, sind sehr mit der Eigenschaft der Erde beschäftigt. Organisches Material so schnell wie möglich in Erde umzuwandeln, denn diese erleichtert ihre Arbeit ungemein. Wie genau das alles vor sich ging, wusste ich nur vage, dachte ich, als ich mit meinem Spaten über der Schulter nach Hause lief. Und auch, ob das überhaupt in dem bisschen Erde, das zwischen Asphalt und Pflastersteinen steckte, vor sich ging. Nicht nur für mich ist das Leben im Erdreich ein unerforschter weißer Fleck. Wer von Ihnen denkt, es sei doch zu schade, dass es auf unserer Karte keine weißen Flecken mehr zu erforschen gäbe, der wende bitte seinen Blick nach unten. Das Leben im Erdreich wird auch gleich nach dem unerforschten Leben in den großen Meerestiefen und dem in den Baumkronen der Regenwälder entlang des Äquators als The Third Biotic Frontier, also die dritte biotische Wissenschaftsfront, bezeichnet. In einem Teelöffel voll gesunder Erde gibt es mehr Mikroben als Menschen auf unserem Planeten. Nur ein geringer Teil der lebenden Wesen in der Erde sind bisher identifiziert worden. Und der kleine Teil des Lebens auf der Erde, den wir faktisch bereits kennen, macht nur ein Viertel allen bekannten Lebens aus. Wenn ich es denn auf die unerforschte Wildnis abgesehen hatte, dann hieß das mit anderen Worten einfach nur, in die Hände zu spucken und zu schaufeln. Doch diese Zahlen halfen mir nicht wirklich zu verstehen. Hohe Zahlen werden von meinem Gehirn eben nur als das begriffen, was sie sind, nämlich lediglich Zahlen. Und keine Bilder, die man zum besseren Verständnis miteinander verbinden könnte. Hinzu kommt, dass Erde in der Stadt bisher wenig erforscht wurde, auch wenn Städte ständig weitere große Teile der Erdoberfläche in Beschlag nehmen. Die ersten wissenschaftlichen Artikel über die Erde in der Stadt wurden erst in den 1990ern publiziert. Die schlechte Nachricht ist, dass es nahezu unmöglich ist, in Städten ein vollständiges Erdprofil zu finden, sagte mir die Dozentin Linda Jolly von Norwegens University of Umwelt- und Biowissenschaften in Aas am Telefon. Die ursprüngliche Erde ist schon lange verschwunden, ein furchtbarer Ort, um einen Garten anzulegen. Ich hatte noch in meiner Hose voller Erdreste Linda Jolly, eine Koryphäe im Bereich Schulgärten, angerufen. Sie ist Biologin und Pädagogin und an dieser Stelle eine Randbemerkung. Durch einen etymologischen Zufall hat das Präfix Pädo mit Kind, Knabe und Bildung und in der Schreibung Pet mit dem Boden, Fuß und Pups zu tun. Naja. Linda war seit dem Andenken ihres ersten Schulgartens im Jahr 1979 an unzähligen weiteren beteiligt und arbeitete seit damals kontinuierlich mit Erde. Meist innerhalb der Stadtgrenzen. Oft müsse man die Stadt Erde entfernen, erzählte sie mir, denn sie tauge nicht für Pflanzenwurzeln. Nun erklärte sie mir den Zusammenhang zwischen Erde und Kompost. Wenn Sie bei der Anlage eines neuen Schulgartens in der Stadt in der Erde grabe, werde oft ein säuerlicher Geruch freigesetzt, erzählte sie. Um egal was anbauen zu können, müssen wir grundsätzlich immer Erde woanders herholen. Das ist ja eine Bankrotterklärung. Erde soll frisch riechen, wie die in einem Wald, nicht sauer. Der saure Geruch kommt daher, dass nicht genug Luft in die Erde gelangt, um die Zersetzungsprozesse ihren gewohnten Gang gehen zu lassen. In solch einem Fall übernehmen die anaeroben Bakterien, das sind solche, die ohne Sauerstoff auskommen. Ein Zersetzungsprozess ohne Luftzufuhr kann zu einem Endprodukt führen, das schlecht riechende Butter und Essigsäure enthält. Genau das passiert mit meinem Kompost, wenn das Gleichgewicht kippt. Ein solcher Geruch deutet darauf hin, dass die Erde zu wenig Sauerstoff bekommen hat und sich deshalb nicht fürs Bepflanzen eignet. Am Beispiel des Kompostierens kann man gut zeigen, was in einem gesunden Erdsystem vor sich geht. Es gelten die gleichen Prinzipien. Man braucht Pilze, Bakterien, reichlich Luftzufuhr und der Kompost muss irgendwo reifen, wo sich Würmer, Springschwänze und andere Tiere daran gütlich tun können. Bei einem guten Kompostierbetrieb kann man die Regenwürmer förmlich kauen hören.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.